ein allseits bekannter Spruch aus dem Volksmund. Recht haben und Recht zu bekommen sind zweierlei. Klar ist auch, dass wer Recht bekommen will, hin und wieder den Prozessweg beschreiten muss. Während unsere Rechtsordnung zwischen Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit unterscheidet, lässt sich eine klare Trennung zwischen diesen Rechtsgebieten in bestimmten Lebenssachverhalten in der Praxis nur schwer vornehmen. Kommt es etwa zu einer Straftat, so stellt sich für den Staat und Betroffene nicht nur die Frage nach Schuld oder Unschuld, sondern für geschädigte Private eben auch die Frage nach der Behandlung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche. Wie wirken also der Straf- und der Zivilprozess zusammen? Welche Grundsätze prägen diese beiden Verfahrensrechtsgebiete und in welcher Hinsicht unterscheiden sie sich?
Über die bisher nur wenig thematisierten Schnittstellen zwischen dem Straf- und dem Zivilprozessrecht wollen wir heute mit Professor Dr. Jürgen Brönnimann sprechen. Professor Brönnimann hat Rechtswissenschaften in Bern und Berlin studiert und war wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bern im Bereich Handelsrecht, Zivilprozessrecht sowie im Schuldbetreibungs- und im Konkursrecht. Er hat zur Behauptungs- und Substantiierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht dissertiert und ist seit 2000 Honorarprofessor der Universität Bern. Nebst seiner langjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Berner Wirtschaftskanzlei unterrichtet Professor Brönnimann an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern zum schweizerischen und bernischen Zivilprozessrecht. Lieber Herr Professor Brönnimann, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
Danke.
Herr Professor Brönnimann, Sie sind seit vielen Jahren als Rechtsanwalt in der Praxis tätig. Dennoch zogen Sie auch immer wieder an die Universität und damit in die Wissenschaft, sei es durch das Verfassen einer Dissertation oder auch durch Lehraufträge. Was fasziniert Sie an der Wissenschaft und gibt es auch Dinge an der Praxis, die Ihnen besser gefallen?
Danke, dass ich hier zur Verfügung stehen darf, um ein paar Gedanken auszudrücken zu dem Thema, zu dem Sie mich eingeladen haben. Effektiv sind wir hier an der Schnittstelle, auch an einer Schnittstelle zwischen Lehre und Praxis. Als Assistent oder gegen den Abschluss der Assistenz hat sich die Frage gestellt, ob ich an der Uni weiterfahren möchte, sollte. Und weil es mir im Anwaltspraktikum gut gefallen hat, habe ich mich entschieden, als Anwalt tätig zu sein. Die Idee war aber, meine heimliche Idee war dadurch, die Lehre nicht aufzugeben, weil mir das sehr gut gefallen hat und ich seit 1982 immer etwas unterrichtet habe an der Uni und das wollte ich auch weiterführen, war aber durch die Herausforderung, die neue Tätigkeit als Anwalt etwas gehemmt und habe zuerst gedacht, jetzt muss ich da den Einstieg schaffen, aber bald hat sich gezeigt, dass es mir fehlte, das wissenschaftliche Arbeiten, Sie haben mich gefragt, was mich fasziniert, zeichnet sich ja dadurch aus, dass eine gewisse Neugier, die Mann und Frau haben muss, ein Antrieb ist, um vielleicht etwas tiefer zu graben oder zu grübeln. Und die Zeit, die muss man sich nehmen. Und dann kommt man auf die, sage ich mal etwas übertrieben, die innere Schönheit der Rechtsordnung, wenn man sieht, dass es aufgeht, dass also das System zusammenpasst und man neue Fragestellungen integrieren kann. Oder dass man vielleicht etwas Neues aufgreifen muss und die bestehenden Verständnisse etwas erweitern muss, damit das System noch stimmt. Und dafür hat man im Idealfall dann ein Ergebnis, das durchgedacht ist, in den rechtlichen Rahmen passt, also nicht abgehoben sein sollte nach meiner Meinung, sondern sich am Bestehen orientiert, mit vielleicht neuen Gedanken ergänzt und das dann auch für die Praxis tauglich ist. Und jetzt sind wir beim Schritt in die Praxis. Die Praxis ist die Anwendung, das heißt die Umsetzung. Und der Vorteil, wenn man in den besten beiden Welten zu Hause ist, ist, dass man dieses Checks and Balances hat, in dem die Theorie sich an der Praxis messen muss und man die Praxis vielleicht etwas besser versteht, vielleicht weil man vertieft gearbeitet hat in der Wissenschaft, auch etwas schneller versteht, dass also dieser Test der Praxis und die Umsetzung in der Praxis dann den Spaß macht, der eben darin liegt, praktisch tätig zu sein. Das heißt, nicht mit theoretischen Herausforderungen sich nur zu befassen, sondern praktische Probleme zu lösen. Und zwar zusammen mit Menschen, sei es im Team, in der Advokatur, in der Praxis, im Team Gegenseite, mit dem Gericht oder im Team in Fachgruppen. Und insofern kommt man dann von der Praxis durch die Fachgruppen wieder zurück auf die Wissenschaft und der Kreis schließt sich.
Jetzt haben Sie bereits ein paar Schnittstellen angesprochen, wissenschaftlich, zwischenmenschlich. Sie haben es vorhin bereits erwähnt, Sie hatten zu Beginn die Idee oder die Vorstellung, zurück in die Wissenschaft zu gehen. An dieser Stelle würde uns interessieren, weshalb gerade das Zivilprozessrecht?
Die Frage beantworte ich gern unter Hinweis auf meinen ersten Zivilprozesslehrer Max Kummer, den ich als Student bewundert habe, bei dem ich etwa viermal in der Vorlesung und in den Übungen war, einfach aus Freude an seiner Persönlichkeit, an seinem weiten Horizont, an seiner manchmal unkonventionellen, aber überaus originellen und sehr intelligenten Art. Und als ich dann nach bestandenem Staatsexamen angefragt wurde, ob ich Assistent werden wolle, habe ich mit Begeisterung zugesagt. Und das war der Lehrstuhl für, ich glaube, Sie haben es bei der Einleitung gesagt, unter anderem mit dem Zivilprozessrecht und dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Und das hat mir gefallen. Deshalb bin ich dort ein bisschen, was die wissenschaftliche Seite anbelangt, hängen geblieben. In der Praxis gibt es ja nicht nur das reine Zivilprozessrecht, sondern es ist angewandtes Recht und angewandt wird das materielle Recht umgesetzt und angewandt in der Praxis anhand von konkreten Fällen.
Also Sie waren von Beginn weg begeistert vom Zivilprozessrecht unter anderem. Jetzt würde uns interessieren, hat denn Ihre langjährige praktische und wissenschaftliche Tätigkeit Ihren Blick auf die Rechtswissenschaft auch etwas verändert und wenn ja, wie?
Ich glaube, am Anfang war eine große Neugier, die ist immer noch da und etliche Fleiß und die Praxis verändert das insofern, als nicht jedes Mal man eine riesen Abklärung gemacht werden kann, weil man hat kleine Fälle, man hat große Fälle, man hat sehr große Fälle und entsprechend muss man sich auch ökonomisch verhalten, die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit angewandt in der Praxis etwas herunterschrauben und letztlich nicht lar pur lar betreiben, sondern immer schauen und überlegen, wie sieht das aus in der Praxis, wie wirkt sich das aus in der Praxis. Die Veränderung liegt wohl am ehesten darin, dass eine recht große Erfahrung aus unzähligen Fällen dazu kommt und man wird dann auch mit reiferem Alter oder mehr Bekanntheit in der Lehre und Praxis auch mit Fragen, spannenden Fragen in gutachterlicher Hinsicht konfrontiert. Kolleginnen und Kollegen ziehen einen bei, so dass also der Rucksack der Erfahrung, die zusätzliche Vertiefung eigentlich fast erleichtert und beschleunigt, aber das Ganze immer gemessen an der Umsetzung in der Praxis.
Wir wollen nun auf das Zusammenwirken zwischen Straf- und Zivilprozess zu sprechen kommen. Sie haben zu diesem Thema bereits sehr viel publiziert und auch referiert, unter anderem an der Schweizerischen Tagung für Zivilverfahrensrecht an der Universität Bern. Vorab die Frage, Sie haben die Praxisrelevanz ja unterstrichen, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern anhand eines Beispiels erläutern, in welchen Konstellationen es zu einem solchen Zusammenwirken zwischen Zivil- und Strafprozess überhaupt kommen kann?
Ja, das mache ich gern. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Unser Büro war lange am Bollwerk, bei der Bollwerk-Apotheke. Dort hat es einen Fußgängerstreifen. Ich habe gewartet. Es war gerade Ende der Grünphase, bin ich nicht hinüber, aber ein älterer Mann, der schon fast den Fußgängerstreifen in Richtung Bahnhof überquert hatte, wurde von einem Velo überfahren. Da ist also der Mann am Boden gelegen. Der Velofahrer, der sich bei Rot durchgefahren ist, ist wie ein Häufchen Elend dort bei der Bushaltestelle auf den Bänken gesessen. Polizei und Sanität ist gekommen, oder habe ich da zugeschaut? Was hat das für eine rechtliche Relevanz? Das eine ist, wir haben einen überblickbaren Vorfall, das eine ist die strafrechtliche Seite, das heißt, es gibt Verletzung von Straßenverkehrsrecht, es gibt unerlaubte Handlung im Sinne des Zivilrechts, des Obligationenrechts und daneben ist es die Frage, wie wird da der Strafpunkt behandelt und wie werden die Ansprüche, die zivilrechtlichen Ansprüche aus unerlaubter Handlung des Geschädigten, des Opfers, in dem Fall dieses alten Mannes, behandelt. Und da wir ein Monopol haben grundsätzlich des Staates im Zivilrecht, können wir uns je nachdem in die Schiedsgerichtsbarkeit ausklinken. Grundsätzlich Monopol des Staates für die Gerichtsbarkeit auf der zivilrechtlichen Seite und selbstverständlich auch auf der strafrechtlichen Seite ist es am Staat zu organisieren, wie diese Probleme gelöst werden sollen. Es ist also Strafrecht verletzt worden, es ist Zivilrecht verletzt worden, dem Opfer, dem Geschädigten, ein Schaden entstanden ist. Jetzt, wie kommt es zum Zusammenwirken? Der Staat muss sich also überlegen, wie wollen wir das lieber möglichst effizient, aber natürlich unter Wahrung aller Grundrechte des Verfahrens behandeln und diesen Sachverhalt, der aus einer strafrechtlichen Seite besteht und aus einer zivilrechtlichen Seite behandeln und zur Beurteilung bringen. Und hier haben wir grundsätzlich einerseits das Strafrecht, das sagt, was strafbar ist, respektive das Straßenverkehrsrecht in unserem Beispiel. Und wir müssen haben, und wir haben das, ein Verfahren, in dem wir eine schweizerische Zivilprozessordnung haben, um die strafrechtlichen Ansprüche zu behandeln, also Körperverletzung, neben dem Verletzen des Straßenverkehrsgesetzes, also einerseits und andererseits die zivilrechtlichen Ansprüche. Jetzt kann sich der Staat überlegen, wer soll das machen, oder? Und wir haben ja, wie gesagt, einerseits ein Strafprozessrecht für das Strafverfahren. Für die Zivilansprüche haben wir eine Zivilprozessordnung, die regelt, wie zivilrechtliche Ansprüche durchgesetzt werden. Aber da wir einen einheitlichen Ausgangssachverhalt haben, kann es sich eben rechtfertigen, und das ist auch so umgesetzt, dass im Rahmen des Strafprozesses, der ohnehin von Amtes wegen stattfindet, auch die Zivilansprüche gleichzeitig beurteilt werden können.
Ja, ein sehr spannendes Beispiel. Mich würde da interessieren, welche Gründe sprechen denn konkret dafür, dass man diese Verfahren nicht separat anschaut? Einmal unter dem Deckmantel des Strafrechts und einmal unter dem Deckmantel des Zivilrechts. Ist das einfach für die betroffene Person einfacher, wenn das quasi zusammen aggregiert angeschaut wird? Was spricht da konkret dafür?
Also zum Einstieg müssen wir mal festhalten, dass es zwei betroffene Personen gibt, oder? Die Optik des mutmaßlichen Täters und dann die Optik der mutmaßlich geschädigten Person. Und das muss mal auch von den Verfahrensrechten her, muss das unter einen Hut gebracht werden, respektive berücksichtigt werden. Und wenn man das unter einen Hut bringen will, dann hat man die Gründe der Effizienz, das heißt eine Behörde, das Strafgericht, also ohnehin zum Zug kommt, wenn wir nicht eine Ordnungsbuße haben oder ein Strafbefehlsverfahren. Aber nehmen wir jetzt mal das Strafgericht, das ja also ohnehin zum Zuge kommt. Und der Apparat, der vorgeschaltet ist, nämlich die Strafuntersuchung, die Staatsanwaltschaft, wenn die sowieso mit der Sache befasst sind, wenn die sich gleich auch noch den Punkt anschauen, betreffend die zivilrechtlichen Ansprüche. Und hier gibt es aber eine mögliche Gabelung, indem es an der geschädigten Person ist, sich zu entscheiden, ob sie ihre zivilrechtlichen Ansprüche an den Strafprozess anhängen will, also im Rahmen des Strafverfahrens geltend machen will, oder ob sie separat ihre zivilrechtlichen Ansprüche durchsetzen will. Es ist also im Belieben der geschädigten Person, sich im Rahmen des Strafverfahrens, wie man sagt, zu konstituieren als Privatklägerin im Zivilpunkt oder es bleiben zu lassen, als Geschädigte sich zu konstituieren nur im Strafpunkt oder überhaupt nicht und dann das Zivilrechtliche des einheitlichen passierten Sachverhalts separat durch ein Zivilgericht beurteilen zu lassen.
Wir sprechen ja in diesem Kontext von der Adhäsionsklage und das liest man eben oft, dass diese wirklich der Prozessökonomie diene. Ist das denn in der Praxis tatsächlich der Fall oder werden hier Fälle auch aufgebauscht?
Die Frage ist berechtigt. Ich glaube, die Praxis ist ganz unterschiedlich, aber das Aufbauschen würde ich verneinen. Grundsätzlich. Adhäsionsklage heißt, die zivilrechtliche Beurteilung wird angehängt an den Strafprozess. Das heißt, die Leute, schon bereits bei der Staatsanwaltschaft, die den Fall behandeln und dann die Richterinnen und Richter, die den Fall behandeln, die schauen sich ja das ganze Geschehen an mit der Brille Strafrecht sowieso. Da muss alles abgeklärt werden, was unklar ist. Und in diesem Kontext ist es natürlich dann, je nach Komplexität, bei Wirtschaftsdelikten ist die natürlich viel höher, je nach Komplexität ein leichtes, auch noch gleich sich zu äußern, nachdem alles auf dem Tisch liegt und die Staatsanwaltschaft musste auch, wenn wir eine Adhäsionsklage haben, wenn also die geschädigte Person ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend macht, die musste dann sowieso schon alles abklären, oder? Auch zur Begründung, zur Beurteilung der zivilrechtlichen Ansprüche. In dem Sinn kann man klar sagen, es dient der Prozessökonomie.
Jetzt ist ja ein zentraler Begriff dieses Adhäsionsverfahrens schon mehrfach gefallen, die geschädigte Person. Jetzt würde mich interessieren, was muss man sich eigentlich unter geschädigter Person vorstellen? Sie haben eingangs ein Beispiel erläutert. Ich frage mich, ist es immer so klar, wer die geschädigte Person ist, wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, Freitagabend, Feierabendbier, ein Raufhandel findet statt, vielleicht mehrere Personen werden gegeneinander tätig und eventuell geht noch ein Glas kaputt aus der Bar oder eine Sachbeschädigung. Wer ist da alles geschädigte Person und vielleicht damit zusammenhängend jetzt wieder mit Blick auf den Zivilprozess auch die Frage, geht dieser Weg, dieses Anheften, was Sie erwähnt haben, geht das in eine Richtung? Oder ist es zum Beispiel, wenn es nicht klar ist, wer überhaupt die geschädigte Person ist, auch möglich, eine Wiederklage in so einem Adhäsionsverfahren zu erheben?
Ich glaube, man muss den Sachverhalt auseinandernehmen, schon in strafrechtlicher Hinsicht, oder? Und da gibt es bei dem Beispiel, dass Sie sagen, sicher etliche Fragezeichen. Aber aus anwaltlicher Sicht würde ich jetzt sagen, mein Klient könnte angeklagt sein, beschuldigt sein, oder? Und gleichzeitig würde ich das verneinen und schon nur aus taktischen Gründen sagen, er ist die geschädigte oder eine geschädigte Person und ich mache für ihn hiermit zivilrechtliche Ansprüche geltend, sodass das eine das andere nicht ausschließt, oder? Weil da mehrere beteiligt sind und die Rollen bis zur rechtskräftigen strafrechtlichen Beurteilung noch nicht bekannt sind. dass eine Wiederklage eingereicht werden könnte, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Ich glaube, wir würden da nicht unbedingt von Wiederklage sprechen, sondern einfach im gleichen Verfahren machen die verschiedenen angeblich Geschädigten, die gleichzeitig Beschuldigte sind, ihre Zivilansprüche geltend. Wir müssen gar nicht zur Figur der Wiederklage gehen. Es läuft einfach parallel sozusagen.
Vielleicht haben wir das schon genügend in genügender Tiefe jetzt miteinander besprochen, aber im Adhäsionsverfahren, da geht es ja um die Beurteilung der zivilrechtlichen Ansprüche. Und dennoch ist es so, wie Sie schreiben, dass die strafrechtliche Beurteilung da Vorrang hat. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Vorrang?
Vorrang bedeutet, oder ist der Ausdruck dafür, dass sich die Beurteilung der zivilrechtlichen Ansprüche im Rahmen des Strafprozesses abspielt. Das heißt, wir haben ein Verfahren nach den Regeln der Strafprozessordnung und die zivilrechtlichen Ansprüche laufen mit.
Das heißt, der Strafrichter, die Strafrichterin urteilt in diesem Moment über die zivilrechtlichen Ansprüche.
Ja, das ist das eine, dass der Strafpunkt im Vordergrund steht und sowieso abgehandelt werden muss. Mhm. Und das zivilrechtliche Element läuft mit und die gleichen Richterinnen und Richter, die vielleicht von der Ausbildung und Erfahrung her näher beim Strafrecht sind, beurteilen dann auch den Zivilpunkt. Und Vorrang auch in dem Sinn, als das Gesetz vorgesehen hat, dass das Gericht die Zivilansprüche ausklinken kann und den Kläger, Zivilkläger auf den Zivilweg verweisen, das heißt nicht unbedingt die Zivilansprüche beurteilen muss, oder mildere Variante, dass das Strafgericht die Zivilansprüche nur dem Grundsatz nach beurteilt, namentlich hat jemand das verursacht, also widerrechtliches Verhalten, eine unerlaubte Handlung, adäquat kausal Schaden verursacht, und aber den Schaden, der vielleicht schwierig zu beurteilen ist, das dann festzulegen, überlässt man dem Zivilgericht, das heißt, das Strafgericht urteilt und verurteilt im Zivilpunkt nur dem Grundsatze nach. Also Haftung gegeben, was es bedeutet, betragsmäßig verweisen wir auf den Zivilweg und dann geht es vor dem Zivilgericht weiter.
Ist das dann immer noch im Sinne der Prozessökonomie? Ist das insgesamt immer noch rascher, als wenn ich da völlig zwei separate Verfahren hätte?
Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn der Gesetzgeber den Entscheid, wenn er die Grundsätze festlegt, aber dann den Entscheid im Einzelfall den damit direkt befassten Personen überlässt. Das finde ich nicht schlecht. Deshalb bin ich zum Beispiel auch gegen eine zu detaillierte Regelung und gehe davon aus, dass wir Richterinnen und Richter haben, die im Strafrecht und im Zivilrecht zu Hause sind bei Bedarf und den Einzelfall beurteilen können. Also eine gewisse Flexibilität ist im Gesetz eingebaut und ohne Kenntnis des Einzelfalles können wir nicht den Stab brechen und sagen, dass das hätte jetzt unbedingt noch mitbeurteilt gehört oder dass war falsch, dass man das noch beurteilt hat. Das wäre viel besser gewesen, wenn man das auf den Zivilweg verwiesen hätte. Und die geschädigte Person, die Zivilklägerschaft, die Privatklägerschaft, kann auch selber noch im letzten oder vorletzten Moment im Rahmen des Strafverfahrens ihre Zivilansprüche zurückziehen, ohne dass sie sie verlieren würde, also ohne Abstandsfolge, wie wir sagen, so dass dann der Zivilanspruch, wenn es der Anwältin wohler ist, separat mit besserer Abklärung und Vorbereitung vor dem Zivilgericht noch von Anfang an wieder neu beurteilt werden wird.
Der Zivilprozess für sich genommen wird ja von unterschiedlichen Maximen geprägt. Welche sind eigentlich die Maximen, die im Vordergrund stehen und inwiefern, falls überhaupt, finden diese dann im Adhäsionsverfahren Anwendung?
Ja, die Prozessmaximen oder die Grundsätze des Verfahrens betreffen einerseits die Frage, ob überhaupt ein Verfahren angezettelt wird, angefangen wird. Zweitens, wie wird der Prozessstoff gesammelt? Und drittens noch die Zeitachse, was wesentlich ist. Wie lange kann überhaupt noch etwas Neues dem Gericht unterbreitet werden? Wenn wir beim ersten Punkt anfangen, dann ist es klar, die meisten Delikte sind Offizialdelikte. Es gilt also die Offizialmaxime, das heißt, der Staat bei entsprechender Kenntnis muss von Amtes wegen tätig werden. Das ist die Offizialmaxime im Unterschied zur Dispositionsmaxime, zum Verfügungsgrundsatz. Und für die Zivilansprüche gilt der Verfügungsgrundsatz, indem es, wie schon erwähnt, nur zum Adhäsionsprozess kommt, also zur adhäsionsweisen Geltendmachung und Beurteilung von Zivilansprüchen, wenn die Zivilklägerschaft das auch so erklärt gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, dort hinsichtlich Zivilansprüche haben wir Verfügungsgrundsatz und hinsichtlich Strafpunkt Offizialmaxime. Zweiter Punkt, Stoffsammlung. Im Strafverfahren wird der Sachverhalt von Amtes wegen untersucht. Es gilt die Untersuchungsmaxime. Im Zivilprozess als Grundregel, die allerdings verschiedentlich durchbrochen ist, gilt die Verhandlungsmaxime. Das heißt, die Parteien müssen dem Gericht den Prozessstoff unterbreiten und das Gericht entscheidet nur über das, was ihm unterbreitet ist. Quod non est in actis, non est in mundo. Also was nicht in den Akten ist, gibt es nicht für das Gericht. Oder da mihi facta dabo tibius. Gib mir den Sachverhalt, sagt das Gericht, und ich werde dann das Recht sprechen darüber. Das ist also der Verhandlungsgrundsatz. Und hinsichtlich der, hier sind wir jetzt in einem Mischverhältnis, weil wir im Strafprozess hinsichtlich der zivilrechtlichen Ansprüche ja sowieso die Untersuchungstätigkeit haben, punkto Strafsache, aber nach Gesetz auch hinsichtlich bereits angemeldeter Zivilansprüche durch die Strafuntersuchungsbehörden, die untersuchen also von Amtes wegen. Das heißt, auch der Zivilanspruch wird nach Untersuchungsgrundsatz untersucht und es hilft natürlich dem Geschädigten, der sich da insofern zurücklehnen kann und schauen, was das Strafverfahren produziert oder die Strafuntersuchung. Und bei der Eventualmaxime haben wir noch einmal etwas anderes, auch Dominanz des Strafprozessrechts, das heißt Konzentrationsgrundsatz, Eventualmaxime, irgendwann muss man alles vorgebracht haben, ist im Zivilprozessrecht streng ausgebildet. Man hat gewisse Äußerungsmöglichkeiten und dann fällt die Novenschranke, also man kann nichts Neues mehr bringen, Ausnahmen vorbehalten, während im Strafprozess sie, auch wenn gewisse Ordnungsvorschriften sagen, bis dann und dann sollte man seine Beweismittel und Sachbehauptungen vorbringen, wo man bis zu einem späten Zeitpunkt noch ergänzen kann. Erstens und zweitens, wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, sagt, gut, dann ziehe ich halt den Zivilanspruch zurück und gehe dann später direkt vor Zivilgericht. Also insofern haben wir die Dominanz der Untersuchungsmaxime im Strafprozess und die weitestgehende Durchbrechung des Konzentrationsgrundsatzes oder der Eventualmaxime im Strafprozess.
Darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen? Sie haben ja vorhin erwähnt, das Strafgericht kann über die zivilrechtlichen Ansprüche auch nur dem Grundsatz nach entscheiden. Das ist dann ein Feststellungsurteil, oder? Wobei handelt es sich dann bei diesem Urteil?
Ja, Sie sagen das richtig. Wir haben eine Feststellung. Leistung wäre ja, wenn man auf Vollstreckung dann weiterfahren könnte. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach mal das Fundament gelegt und gesagt, jawohl, aus diesem Vorfall, aus dieser strafbaren Handlung, Ausnahmen wieder vorbehalten. Es gibt auch die Beurteilung des Zivilpunktes ohne strafrechtliche Verurteilung. Aber das lassen wir beiseite. Ausnahmen also vorbehalten, hängt das eine vom anderen ab und es wird bejaht oder vielleicht auch verneint. Strafrechtlich ist ja eine andere Optik, oder? Es wird eine andere materiellrechtliche Norm drüber gestülpt über den Sachverhalt. Kann dann auch sein, dass man sagt, dem Grundsatz nach doch keine Haftung.
Aber es ist im Endergebnis so, dass ich mich beispielsweise als geschädigte Person, dass ich eben davon profitiere, dass nach dem Untersuchungsgrundsatz Beweise erhoben werden, von denen ich dann profitieren kann. Und selbst wenn dann nur ein Urteil dem Grundsatz nach erfolgt und ich auf den Zivilweg verwiesen werde, dann ist ja das Zivilgericht an diesen Grundsatz gebunden. Oder kann es dann auch gewisse Beweise, die eben im Strafverfahren erhoben wurden, zurückweisen?
Ich würde gleich anfangen mit den letzten Worten. Es muss nicht zurückgewiesen werden, sondern wir haben die Freiheit des Zivilgerichts von den strafgerichtlichen Erkenntnissen. Das ist im Obligationenrecht so festgehalten. Wenn wir aber einen Entscheid dem Grundsatz nach haben und dieser rechtskräftig geworden ist, das heißt, es wurde kein Rechtsmittel erhoben oder das Rechtsmittel war nicht erfolgreich, wenn also ein Strafentscheid rechtskräftig geworden ist, haben wir grundsätzlich Verbindlichkeit, also Rechtskraft. Aber das Bundesgericht hat gesagt, in gewissen Fällen, wenn gewisse Aspekte nicht geprüft wurden, kann doch von diesem grundsätzlich rechtskräftigen Grundsatzentscheid das Zivilgericht immer noch abweichen. Es kann weitere Beweismaßnahmen erheben. Es kann erhobene Beweise neu anschauen, neu würdigen und anders würdigen. Das ist aber die Ausnahme. Also aus anwaltlicher Sicht in einem komplexen Fall wäre es wohl die neben dem vollen Durchmarschieren und Gutheißung des Zivilanspruchs wäre es wohl das Angenehmere, einen Entscheid zugunsten seiner Klientschaft, der geschädigten Person zu haben, wo dem Grundsatz nach die Haftung der beschuldigten Person, des Angeschuldigten, bejaht wird.
Kommen wir nun auf einen anderen Aspekt zu sprechen, die Substanzierung. Im Adhäsionsverfahren muss ja eine Klage beziffert und kurz schriftlich begründet werden. Im Vergleich dazu muss in Anführungs- und Schlusszeichen dem normalen Zivilprozess die Forderung im Rechtsbegehren genau beziffert werden und der Anspruch substanziert und bewiesen werden. Jetzt kann man pauschal sagen, es gibt im Adhäsionsverfahren geringere Anforderungen an diese Substanzierungslast und welche wären das konkret?
Also ich fange wieder hinten an. Muss bewiesen werden, das ist das Gleiche, oder? Die Beweislast ist nicht anders. Der Geschädigte muss seine Zivilansprüche beweisen. Das heißt, das Gericht muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon überzeugt sein, davon ausgehen, keine vernünftigen Zweifel mehr daran haben, dass diese Ansprüche bestehen. Die Beweislast liegt also für die Zivilansprüche bei der Zivilklägerschaft. Jetzt, wie kommen wir zu einem Entscheid? Sie haben die Bezifferung erwähnt, nehmen wir die separat. In der Zivilprozessordnung ist vorgeschrieben, dass Ansprüche in Geld zu beziffern sind. ZPO 84. Wenn man das nicht kann, kann man das nachholen später, aber muss es auch nachholen nach ZPO 85, sobald es zumutbar und möglich ist. Wenn in einem Fall, ich bin im Zivilprozess, wenn in einem Fall die Bezifferung möglich und oder zumutbar wäre und es unterbleibt, dann tritt das Zivilgericht auf diese Klage nicht ein. Das ist also streng. Hingegen, die Bezifferung ist mehr ein, nach Strafprozessordnung, ist mehr ein Wunsch, oder? Eine Ordnungsvorschrift, beziffert und kurzschriftlich begründet. Muss sie werden, wenn man das unterlässt, macht man es halt später. Später wird auch noch eine Frist angesetzt werden im Zusammenhang mit der Hauptverhandlung, wenn das Gericht die Hauptverhandlung ansetzt, wo man noch einmal nachbessern kann. Aber auch das ist nicht das Ende aller Tage, wie wir bereits gesehen haben. Also die Bezifferung, das Bezifferungserfordernis ist sehr streng. Im Zivilprozessrecht hat das Bundesgericht geschützt, gesagt, erste Klageschrift muss sein, außer man hat einen Ausnahmegrund und kann den erläutern, während das im Strafprozess nicht der Fall ist. Kommen wir noch zur Substanzierung. Substanzierung heißt ja die Detaillierung, der Detaillierungsgrad, wie genau muss die geschädigte Person, die Zivilklägerschaft, ihre Ansprüche darlegen. Das ist im Zivilprozess recht davon abhängig, um was es genau geht, Sachverhalt komplex oder nicht, ist auch davon abhängig, ob die Gegenseite eine Behauptung bestreitet. Im Bestreitungsfall muss die Klägerschaft eine Stufe tiefer gehen und mehr erzählen, gleich substanzieren, detailliert darlegen, während im Strafprozess, wie wir ja gesehen haben, nach der Untersuchungsmaxime der Sachverhalt von Amtes wegen erhoben wird. Das heißt, es wird aktenkundig, auch wenn ich fast nicht substanziere. Insofern ist die Substanzierungslast gemildert. Natürlich werde ich im Interesse meiner Klientschaft, der geschädigten Partei, möglichst das vorbringen, was ich weiß. Aber wenn ich jetzt da nicht dazu komme, Fehler mache, Fristen verpasse, dann schadet das insofern nichts, als die insofern und insoweit als die Umstände ohnehin schon durch die Strafuntersuchungsbehörden respektive durch das Strafgericht erhoben werden. Dann kommt das mir zugute, oder? Das heißt, ich bin also von meiner Substanzierungslast, von meiner Darlegungslast weitestgehend enthoben.
Aber bedeutet das dann in der Konsequenz auch, dass das Strafgericht in einem solchen Adhäsionsverfahren mehr Einfluss auf den Streitgegenstand nehmen kann, als es beispielsweise in einem Zivilprozess der Fall ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Antwort ist nein, weil der Streitgegenstand in der Disposition oder der geschädigten Partei. Sie sagt, welche Ansprüche sie geltend macht und der Streitgegenstand ergibt sich aus dem, was gefordert wird und aus welchem Grund. Beides ist grundsätzlich gegeben und der Streitgegenstand wird nicht weiter oder enger durch Strafprozess, Beurteilung, Adhäsionsklage oder durch Zivilprozess, wenn ein Anspruch nur im Zivilprozess behandelt wird, weil wir hier eben die Dispositionsmaxime haben und es sowieso in der Hand des geschädigten Zivilklägers ist, seine Ansprüche geltend zu machen. Also wir brauchen auch, damit wir wissen, was überhaupt rechtshängig ist, schon eine Beschreibung des Streitgegenstandes. Den Sachverhalt haben wir vom Straftatbestand her oder vom Vorfall, der strafrechtlichen Beurteilung unterliegt, haben wir ja den Sachverhalt und jetzt müssen wir noch wissen, was daraus geltend gemacht wird. Oder es könnte auch eine Genugtuung sein, dann haben wir einen anderen Streitgegenstand als nur für die strafrechtliche Beurteilung, wo vielleicht auch die Höhe eines allfälligen Schadens hineinspielt. Oder? Also der Streitgegenstand ist in beiden Fällen, Strafprozess, Zivilprozess, grundsätzlich derselbe, wird von der geschädigten Person bestimmt.
Wir haben es kurz vorhin schon angeschnitten. Wir möchten trotzdem noch mal darauf zurückkommen. Jetzt, welche Unterschiede bestehen zwischen dem Adhäsionsverfahren und dem normalen Zivilprozess, auch mit Blick auf das Beweisverfahren? Also ist es beispielsweise richtig zu behaupten, dass der Zivilkläger oder die Zivilklägerin sozusagen als Trittbrettfahrer profitiert von im Strafverfahren erhobenen Beweismitteln? Also Sie haben es vorhin auch angesprochen, unter dem Gesichtspunkt des Untersuchungsgrundsatzes oder was man in diesem Zusammenhang vielleicht auch nennen könnte, wäre das Stichwort eben Fishing Expedition, das beispielsweise in einem Strafverfahren unter anderen Voraussetzungen von einer unzulässigen Fishing Expedition, also Beweisausforschung, gesprochen wird, als beispielsweise im Zivilprozess, wo strengere Anforderungen gelten und gleichzeitig eben der Zivilkläger oder die Zivilklägerin davon dann profitiert.
Ja, fangen wir im Zivilprozess an. Oder damit etwas überhaupt ins Beweisverfahren, ins Beweisstadium kommt, brauchen wir entsprechende Behauptungen und die Gegenseite hätte diese Behauptungen bestritten. und die Behauptungen müssen überhaupt relevant sein zur Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche. Also Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche bestrittene Tatsachen. Jetzt hätten wir also als Erfordernis relevante bestrittene Tatsachen, dann gehen wir ins Beweisverfahren, in Zivilprozess. Das bedeutet, dass die Klägerschaft Beweiskostenvorschüsse leisten muss, wenn es nicht nur um Parteibefragung geht, oder Zeugenbefragung, und die Zeugen kommen alle aus der Umgebung und werden nicht von Singapur eingeflogen. Also da müssen Beweiskostenvorschüsse geleistet werden. Wenn die nicht geleistet werden, unterbleibt die Beweisführung. Das ist nach Zivilprozess. Wie ist es im Strafprozess? Dort haben wir die Pflicht, auch hinsichtlich des Zivilanspruchs, also auch mit Blick auf die zivilrechtliche Beurteilung, bereits Untersuchungshandlungen durchzuführen. Kleine Klammer, die Zivilklägerschaft, Privatklägerschaft trägt natürlich auch ein Kostenrisiko, oder Klammer geschlossen. Wenn wir das aber weglassen, weil sowieso eben wegen der Untersuchungsmaxime im Strafverfahren von Amtes wegen untersucht wird, dann können wir sicher feststellen, dass die Zivilklägerschaft profitiert als Trittbrettfahrerin von den Untersuchungsmaßnahmen, die ohnehin von Amtes wegen durch die Strafverfolgungsbehörden unternommen werden. Das kann man also sicher so festhalten. Jetzt hinsichtlich Phishing Expedition gehe ich davon aus, dass auch die Strafverfolgungsbehörden sich immer überlegen müssen, was wissen wir bereits, was ist bereits aktenkundig erstellt, müssen überhaupt noch weitere Beweismaßnahmen erhoben werden und sind sie relevant für den Strafpunkt. Dort haben wir die Untersuchungsmaxime und bei entsprechenden Anträgen, Zivilklägerschaft, sind sie relevant für den Zivilpunkt. Und ich glaube, in beiden Fällen müssen sich auch die Strafverfolgungsorgane bewusst sein, dass es nur um Beweiserhebung hinsichtlich relevanter Umstände gehen kann. Also durch diesen Filter durch diese Prüfung muss gegangen werden, sowohl durch die Strafverfolgungsbehörden hinsichtlich Strafpunkt als auch hinsichtlich Zivilpunkt. Es ist nicht so, dass wir als Anwältinnen oder Anwälte einfach irgendwelche Beweisanträge stellen können und die werden dann im Rahmen des Strafverfahrens durchgewunken und mit grossem Aufwand abgeklärt, nur um herauszufinden, dass es gar nicht relevant ist. Das heißt, dieser Filter der Relevanz und vielleicht auch der antizipierten Beweiswürdigung haben wir aufgrund dessen, was bereits da ist und feststeht, genug Kenntnisse, sodass wir weitere Beweismaßnahmen gar nicht durchführen müssen. Also durch diesen Filter der Relevanz müssen sowohl Beweisanträge im Strafprozess als auch im Zivilprozess.
Trittbrettfahren, Prozessökonomie, das sind alles Begriffe, mit denen wir jetzt quasi die Vorteile des Adhäsionsverfahrens unterstrichen haben. Wenn ich mir nun aber vorstelle, wie ist es für die beschuldigte Person, die muss sich ja in diesem Prozess dann auch Beweismittel entgegenhalten lassen, die womöglich ein Zivilkläger, eine Zivilklägerin unter anderen Umständen nicht hätte, respektive ihr nicht entgegengehalten werden könnte. Wie lässt sich das rechtfertigen?
Das lässt sich rechtfertigen, dass wir einerseits einen Sachverhalt haben, der passiert ist und erstellt ist, und dass wir andererseits Vorschriften haben, gesetzliche Vorschriften. Die sind maßgebend, auch unter verfassungsmäßigen Gesichtspunkten. Was wir bundesgesetzlich geschrieben haben, ist ja verbindlich für die rechtsanwendenden Behörden bis und mit Bundesgericht. Also, dass wir Regeln haben, bundesgesetzliche, strafprozessuale und zivilprozessuale Regeln, die genau das vorsehen. Und das ist eine Abwägung, die der Gesetzgeber gemacht hat. Und die Abwägung ist auch dadurch beeinflusst, dass wir ja eine Straftat haben, die zur Beurteilung kommt und eben aus, es wurde schon gesagt, Effizienzgründen, Gründe der Prozessökonomie, auch noch gleich erlauben wollen, ermöglichen, dass die Privatklägerschaft ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen kann. Insofern sind wir einfach im vom Gesetzgeber umrissenen gesetzlichen Rahmen, der maßgebend ist und selbstverständlich hat im Rahmen des Strafverfahrens, wir sind ja im Gefäß Strafverfahren, oder, wo die Adhäsionsklage mitläuft, hat diese beschuldigte Person alle Rechte gemäß den einschlägigen Prozessnormen in der Strafprozessordnung.
Ich frage mich nur jetzt gerade mit Blick auf die Rechtsgleichheit, ob man da nicht auch sagen könnte, ja, im einen Fall ist es so, dass man sich, ja, man hat jemand gegenüber, der profitieren konnte von der Erhebung gewisser Beweismittel. Im anderen Fall ist das nicht so. Ich frage mich da und mit dem Blickwinkel auf die Rechtsgleichheit, ja, wie das vereinbar ist miteinander, ob es da natürlich was einen, sag ich jetzt mal, Judgment Call, ein Entscheid des Gesetzgebers, aber lässt sich das mit Blick auf die Rechtsgleichheit wirklich rechtfertigen?
Also so wie Sie es formulieren, sprechen Sie ja die Ungleichheit an in der Stellung eines Adhäsionsklägers, einer Adhäsionsklägerin im begrifflich eben Beurteilung im Rahmen des Strafprozesses, staatliche Unterstützung, oder? Versus einer geschädigten Person, die einfach vor Zivilgericht ihre Zivilansprüche geltend macht. Oder? Sie vergleichen also nicht mit der Stellung des Täters oder der mutmaßlichen Täterin.
Nein, jetzt nur, wenn ich mal zum Beispiel die zivilrechtlichen Ansprüche anschaue. Ja.
Ja, grundsätzlich ist es ja ein Anliegen, das Recht zu verwirklichen. Und es gibt Instrumente dafür. Es hat gewisse Praktikabilitätsüberlegungen, insbesondere beim Zivilprozess, wo dem Gericht kein Untersuchungsapparat zur Verfügung steht, dass wir sagen, da gilt neben der Privatautonomie, Dispositionsfreiheit, Verfügungsgrundsatz, gibt es gewisse Überlegungen der Effizienz, dabei das Gericht eben kein Untersuchungsapparat hat, dass die betreffende Partei, die Ansprüche geltend macht im Zivilprozess, sich Mühe geben muss, ihren Case zusammenstellen muss, sowohl vom Klagefundament her wie auch von den Beweismitteln. Das sind Effizienzüberlegungen. Und wenn wir das nutzen können, was ohnehin im Strafprozess abläuft, ist das ja eigentlich nur gut, dann werden die Rechte der geschädigten Person halt besser durchgesetzt mit Hilfe des Staates im Rahmen des Strafprozesses, / Adhäsionsklage, als in einem separaten Zivilprozess, wo eine nicht rechtskundige, nicht anwaltlich vertretene Partei vielleicht Probleme hat und scheitert. Und im Adhäsionsprozess wäre sie nicht gescheitert. Entscheid des Gesetzgebers. Ich habe selber keine Mühe damit.
Ja, die StPO, die verweist ja nur an einzelnen Stellen explizit auf die zivilprozessualen Regelungen, ohne diese ausdrücklich zu nennen. Und zudem beziehen sich diese nicht auf das erstinstanzliche Verfahren. Also weshalb ist dies so und welche Konsequenzen hat dies? Weshalb sind zivilprozessuale Regelungen im Berufungsverfahren, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, bedeutender als im erstinstanzlichen Verfahren?
Ja, die Überlegung ist ja die, oder? Wo ist die Ausgangslage? Nämlich, wir sind im Strafprozess. Folglich läuft es, ohne dass etwas gesagt werden muss, zusätzlich nach den Regeln der Strafprozessordnung. Nun sind dort Bestimmungen enthalten, die es erlauben, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen im Rahmen des Strafprozesses, eben adhäsionsweise eine Adhäsionsklage zu erheben. Das ist die Aussage, die unausgesprochene Aussage des Gesetzgebers, dass es eben grundsätzlich nach den Regeln des Strafprozesses geht. Ich glaube, Insofern brauchen wir gar keine Verweisungen auf die ZPO, außer der Gesetzgeber hätte sich das besonders überlegen wollen. Und die Meinung war offenbar, wir sind in einem Strafprozess, folglich geht es grundsätzlich nach diesen Regeln. Jetzt haben Sie die zweite Instanz angesprochen und dort verweist effektiv die Strafprozessordnung auf die ZPO, weil wir dann in einem Rechtsmittelverfahren sind. Ein Rechtsmittelverfahren ist ein eigenständiges Verfahren, das sich anschließt und der Überprüfung der betreffenden Entscheide erstinstanzlich, die erstinstanzlich gefällt worden sind, dient. Und da lässt es sich schon rechtfertigen zu sagen, wir schauen jetzt, wie ein Rechtsmittelstadium abläuft nach Zivilprozessordnung und die Zivilansprüche werden gemäß diesen Regeln beurteilt. Das ist nicht schlechter oder besser, sondern es ist einfach eine Einsicht, dass wir gewisse Überprüfungsmechanismen für Zivilansprüche haben im Rechtsmittelstadium und man orientiert sich daran. Da kann man also nicht sagen, die zivilprozessualen Regelungen sind bedeutend, sondern es ist einfach ein Entscheid, nach welchen Regeln wollen wir das überprüfen und es sind diejenigen der ZPO im Rechtsmittelverfahren. Erstinstanzlich, wie gesagt, haben wir ein Verfahren, das im Prinzip alles regelt und es ist die Strafprozessordnung.
Jetzt, wenn im Rahmen einer Adhäsionsklage auf den Zivilweg verwiesen wird, wie sieht das konkrete Vorgehen dann aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben ja zwei Fälle, oder? Das grundsätzliche Verweisen auf den Zivilweg und der Entscheid dem Grundsatze nach, also die Verurteilung wäre das, und dann die Verweisung auf den Zivilweg im Übrigen, das heißt insbesondere für die Schadenshöhe, und hier haben wir ja gesehen, kann auch nochmal unter gewissen Voraussetzungen gemäß Bundesgericht dieser Grundsatzentscheid überprüft werden. Also Schritt aus dem Strafprozess hinaus in den Zivilprozess. Und hier haben wir keine spezifischen Vorschriften. Folglich stelle ich mir vor, dass es jetzt Grundsatzentscheid oder gänzliche Verweisung auf den Zivilweg, dass es einfach nach den normalen Regeln geht und die ZPO sieht vor, schlichten vor richten. Also grundsätzlich, wenn keine Ausnahme greift, braucht es ein Schlichtungsverfahren und dann sind wir mit der, wenn das Schlichtungsverfahren erfolglos ist, also Schlichtungsversuch scheitert, sind wir ganz normal vor dem Zivilgericht, aber wir nehmen natürlich das Dossier und die dortigen Erkenntnisse mit. Beim Grundsatzentscheid grundsätzlich der Grundsatz verbindlich, bindend, rechtskräftig, materiell rechtskräftig entschieden, nehmen diese dortigen Erkenntnisse mit als Sachumstände, die dann aber durch das Zivilgericht noch einmal neu gewürdigt und beurteilt werden können. Aber grundsätzlich der Zivilweg, der Zivilprozess im Anschluss an ein Adhäsionsverfahren, das nicht zur definitiven Beurteilung geführt hat, ist ein normaler Zivilprozess.
Wir haben viel über das Adhäsionsverfahren gesprochen als eine Schnittstelle zwischen Straf- und Zivilprozess. Gibt es eigentlich noch andere Verfahren oder Institute, die auch eine solche Schnittstelle bilden?
Ja, in einem weiteren Sinn könnte ich ansprechen die Frage der Verjährung, oder? Wir haben Zivilansprüche, jetzt aus der Sicht der Zivilklägerschaft, und es stellt sich die Frage, wie wird die Verjährung unterbrochen? Also wie machen wir, dass die Verjährung nicht eintritt, oder? Wir haben ja bei unerlaubten Handlungen relativ kurze Verjährungsfristen, die allerdings mit der jüngsten Revision verlängert wurden, aber immer noch relativ kurz sind. Das heißt, wir müssen uns überlegen, können wir die Verjährung für Forderungen aus der strafbaren Handlung oder aus der möglicherweise strafbaren Handlung, das wissen wir am Anfang noch nicht, können wir die Verjährung unterbrechen soweit es um Zivilansprüche geht oder um Ansprüche im Umfeld der Zivilansprüche, im Umfeld der strafbaren Tat und der daraus folgenden zivilrechtlichen Ansprüche. Das ist ein interessantes Thema, weil die Adhäsionsklage hat nicht zum Gegenstand Vertragsverletzungen. Oder wenn in einer ungetreuen Geschäftsbesorgung eine unerlaubte Handlung liegt, was wir ja bejahen, dann werden noch vertragliche Bestimmungen, zum Beispiel Auftragsrecht, wenn der Geschäfte besorgt, ist ein Beauftragter nach Zivilrecht verletzt, dann können wir diesbezügliche Verjährungsfristen nicht unterbrechen, soweit sie vertraglicher Natur sind. Das ist also eine Schnittstelle. Oder? Wir können also durch eine Zivilklage nur die betreffenden Verjährungen unterbrechen aus den Ansprüchen, die Gegenstand des Strafverfahrens sind. Also Gegenstand plus Adhäsionsansprüche, aber eben nicht alles kann adhäsionsweise geltend gemacht werden. Oder? Und vertragliche scheiden aus. Folglich, wenn wir eine vertragliche Verjährungsfrist hätten und strafrechtlich käme die beschuldigte Person davon, hätten wir vielleicht noch privatrechtliche Ansprüche, aber die wären dann vielleicht verjährt. Das heißt, wir müssen anwaltlich immer noch im Hinterkopf haben, die Verjährung auch für allfällige, nicht der Adhäsionsklage unterliegende zivilrechtliche Ansprüche daran zu denken und im Auge zu behalten, gegebenenfalls zu unterbrechen. Das wäre eine solche Schnittstelle.
Unser heutiges Thema ist das Zusammenwirken zwischen Zivil- und Strafprozess. Wir haben jetzt vor allem auch über den Zivilprozess im Strafverfahren gesprochen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie sieht die Kehrseite aus? Also welche Bedeutung kann das Strafrecht in einem Zivilprozess haben? Wann, in welchen Konstellationen muss beispielsweise ein Zivilgericht sich auch mit strafrechtlichen Fragen oder Vorfragen auseinandersetzen?
Wir haben, wenn wir ob Freispruch oder Verurteilung, würden wir mal davon ausgehen, annehmen, die Zivilansprüche laufen separat, dann landen wir eben beim Zivilgericht, oder? So dass sich natürlich ohne weiteres die Frage stellt, der Beizug der Strafakten. Und dann wird auf diese abgestellt, aber das sind dann nur Tatsachen, oder? Das sind dann Tatsachen und nicht rechtskräftige Elemente, oder? Wenn wir nicht einen Grundsatzentscheid, bei dem alles abschließend überprüft wurde, vor uns haben. Also folglich wird sich das Zivilgericht fragen, der Filter ist ja Zivilrecht, also unerlaubte Handlung, liegt eine unerlaubte Handlung vor? Und die Rechtswidrigkeit wird dann bestimmt durch die möglichen oder und dann zu prüfenden Normen, verletzten Normen des StGB, des Strafgesetzbuches. Oder insofern kommt vorfrageweise als eins der Tatbestandselemente, nämlich die Widerrechtlichkeit, kommt das Strafrecht vor. Das würde ich bejahen. Aber die soweit Fragen verbindlich beantwortet wurden, und das ist eben nur beschränkt der Fall, durch das Strafgericht hätten wir eine Bindung, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und im Übrigen würdigt das Zivilgericht, und das Obligationenrecht sagt es auch extra bei der unerlaubten Handlung, den Sachverhalt frei, oder also wieder eigenständig. Nicht gebunden an die Erkenntnisse des Strafgerichts.
Professor Brünnimann, durch Ihre Tätigkeit als Lehrbeauftragter und auch als Rechtsanwalt, da vereinigen Sie die Wissenschaft mit der Praxis. Hätten Sie Wünsche an den Gesetzgeber, was diese Schnittstelle zwischen Zivil- und Strafverfahren angeht?
Also soweit ich mich erinnern kann, habe ich kritisiert, dass aus zivilprozessualer und zivilrechtlicher Sicht das Strafverfahren einiges zu lasch ist, oder einiges zu großzügig ist, in dem Sinn, dass vielleicht Aufwand getrieben wird, um den Zivilanspruch abzuklären, was ja der gesetzgeberische Auftrag auch ist an die Strafverfolgungsbehörden. Und im letzten Moment kann die Zivilklägerschaft den Stecker ziehen. Oder? Das scheint mir also nicht effizient. Immerhin gibt es Kostenfolgen. Nicht? Also die Zivilklägerschaft riskiert Kosten bei diesem Vorgehen, zuerst das Strafgericht arbeiten zu lassen und dann doch Abstand nehmen. Nicht im Sinne, dass man auf den Anspruch verzichtet, sondern dass man sagt, jetzt gehe ich doch lieber vor das Zivilgericht. Also wenn man etwas strenger die Zivilklägerschaft in die Pflicht nehmen wollte, möchte, würde ich das als aus zivilrechtlicher und zivilprozessualer Sicht begrüßen. Aber hierzu müsste man unsere Kolleginnen und Kollegen von der Strafrechterseite fragen, oder wie sie das sehen. Die haben ja einerseits Erfahrung auf der beschuldigten Seite. Vielleicht ist es auch besser, vorbei ist vorbei. Oder eben spätere Probleme lösen wir später, oder? Je nachdem. Und die auf der Verteidigerseite, also auf der Seite der eigentlichen Strafrechtlerinnen und Strafrechtler, gibt es vielleicht noch andere Überlegungen, die da hineinspielen mögen und die sagen, uns passt es, wenn alle größtmögliche Freiheit hinsichtlich der Zivilansprüche haben. Also insofern möchte ich da nicht ein starkes Votum abgeben, sondern einfach mal habe meine Sicht geschildert.
Wir möchten den Kreis noch schließen zum Anfang unseres Gesprächs. Da haben wir gehört, Sie waren Assistent bei Max Kummer, haben dissertiert. Jetzt in dessen Lehrbuch zum Zivilprozessrecht zitiert er folgenden Satz von Jean Giraudoux. Und zwar, nie hat ein Dichter die Natur so frei interpretiert wie ein Jurist die Wirklichkeit. Würden Sie das unterschreiben?
Das ist natürlich etwas wieder den Stachel gelöckt, das ist klar. Kummer war sehr belesen, sehr geistreich, hat die Sachen auf den Punkt gebracht. Ich unterschreibe es halb. Jurist würde ich ersetzen durch Rechtsanwältin, Rechtsanwalt. Aber für die Gerichte mache ich eine Einschränkung. Unsere Gerichte, soweit meine Erfahrung reicht, Strafgerichte bescheiden, Zivilgerichte etwas ausgeprägter, würde ich sagen, dass das etwas zu sarkastisch ist und nicht durchwegs zutrifft. Es trifft insofern wieder zu für die Zivilgerichte, als wir ja wissen, dass dort die Verhandlungsmaxime gilt. Das heißt, was nicht gesagt wird, ist nicht passiert, kann nicht zur Urteilsgrundlage werden. Was gesagt wird und nicht bestritten wird, wird als wahr angenommen, auch wenn es nicht der materiellen Wahrheit entspricht. Und insofern haben wir auch im Zivilprozessrecht diese Entfernung von der Wirklichkeit institutionalisiert, oder? Die sogenannte formelle Wahrheit. Aber ich würde doch betonen, ja, insbesondere was unseren Job als Anwältinnen und Anwälte anbelangt, da kann ich das unterschreiben. Man lässt die Fantasie walten und das ist auch das kreative und spannende Element an unserem Beruf.
Was ist schon die Wahrheit? Ja, mit diesen Worten würden wir gerne schließen. Lieber Herr Brönnimann, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns einen Einblick in diese spannenden Schnittstellen zwischen dem Zivil- und Strafprozess gegeben haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank.